HR Info im Gespräch.
Mit Dr. Theo Zwanziger. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes DFB steht in den nächsten Wochen gleich mehrmals im Fokus. In rund einem Monat ist Anpfiff zur ersten Frauenfußball-WM in Deutschland. Ein Erfolg auch für Theo Zwanziger, der den Frauenfußball in Deutschland seit vielen Jahren intensiv fördert. Aber der DFB-Präsident wird auch sportpolitisch künftig noch mehr Gewicht haben. Denn Zwanziger soll künftig auch einen wichtigen Posten beim Weltfußballverband FIFA übernehmen, dessen Image wegen mehrerer Affären arg ramponiert ist. Der DFB-Präsident Theo Zwanziger, jetzt bei HR Info im Gespräch mit HR Info-Redakteur Oliver Günther und HR Info-Fußballreporterin Martina Knief.
Paula möchte Fußballweltmeisterin werden. 2019 vielleicht. Paula ist eine talentierte Nachwuchsfußballerin und Paula ist die Enkelin vom DFB-Präsidenten Dr. Theo Zwanziger. Wenn Paula Fußball spielt, wie benimmt sich Opa Theo am Spielfeldrand?
Völlig normal, denn sie ist in einem Alter, in dem eigentlich die Freude an diesem Spiel und nicht so sehr die Leistung im Vordergrund stehen sollte. Ich freue mich, dass sie seit 2-3 Jahren regelmäßig zum Training geht, dass es ihr offenbar Spaß macht, auch mit ihren Kameradinnen, und dass sie ganz ordentlich spielen kann, dass sie eine große Nationalspielerin werden könnte. Da müssen wir noch ein paar Stufen durchlaufen, da muss noch etwas abzuwarten sein.
Herr Dr. Zwanziger, wir sitzen bei Ihnen im Büro hier in der DFB-Zentrale. Da hängt Paula auch samt Mannschaftskameradin bei Ihnen an der Tür. Ist sie talentiert aus Ihrer Sicht?
Man soll in diesen Dingen immer ehrlich sein. Sie ist talentiert, dass sie Spaß am Fußball hat, aber in die Leistungskategorien, jetzt Nationalmannschaft oder so, das glaube ich nicht. Dafür hat sie auch, und darauf bin ich stolz, viel zu viele andere nette Interessen, ob jetzt bei Kunst, bei Kultur, bei Theater und viele Dinge. Das ist in Ordnung so. Fußball macht ihr Freude und sie spielt, weil sie dort in diesem Team mal gewinnen will, aber auch nicht so sehr traurig ist, wenn sie mal verlieren.
Viele Männer haben lange über den Frauenfußball geschmunzelt. Herr Zwanziger, wann kam bei Ihnen der Punkt, wo Sie gesagt haben, das ist das, wofür ich mich noch ein bisschen mehr engagieren möchte?
Ja, da muss man verschiedene Etappen durchlaufen. Ich habe eigentlich geschmunzelt über den Frauenfußball in dem Sinne nie, weil ich sehr früh in meiner Heimatgemeinde eine junge Spielerin hatte, die oft mit den Männern so bei Ortsturnieren mitgespielt hat, und wo ich gesehen habe, hatte zwei ältere Brüder, mit denen sie viel trainiert hat. Wenn du früh anfängst zu trainieren, dann kannst du als Mädchen oder Frau auch sehr gut Fußball spielen lernen. Auf der DFB-Ebene war dann in der Tat 2004, glaube ich, war es, das Endspiel um den DFB-Pokal zwischen Frankfurt und Turbine Potsdam für mich auch ein Schlüsselerlebnis, weil ich dort begeisternden Fußball gesehen habe, mit geschickten Variationen, mit Tempo, mit wirklich einem hohen Maß an Torchancen. Viele wurden versiebt, aber dann waren sie auch wieder drin. Also es war einfach ein emotional anpackendes Spiel. Und da wir ja eine tolle Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt schon hatten, war es ja klar, dass man diese Entwicklung auch weiter treiben will.
Sie haben dann den Frauenfußball auch durchaus in das Zentrum Ihrer Tätigkeit als DFB-Präsident gestellt und haben gesagt, Sie wollen den Frauenfußball in Deutschland fördern. Gab es da eigentlich auch Widerspruch im Verband oder Leute, die gesagt haben, ach, was willst du denn mit dem Frauenfußball?
Ja, es gibt immer noch Leute, die sich die Frage stellen, was willst du denn mit dem Frauenfußball? Es geht ja jetzt hier nicht darum, ein Konkurrenzverhältnis zwischen unseren Frauen und Männern aufzubauen, sondern ich habe als DFB-Präsident die gesamte Facette unseres Sportes auch in ihrer Werthaltigkeit zu vertreten, und ich gehöre zu denen, die sagen, das, was doch schon stark ist, da musst du doch nicht jeden Tag deine Aufmerksamkeit hinrichten. Unsere Männernationalmannschaft ist stark, die Bundesliga ist stark, der Männer, sondern du musst gucken, ob es nicht Facetten gibt, in denen man weiterentwickeln kann, und zwar Bereiche, die eigentlich auch sehr viel leisten, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen und die es deshalb einfach mal verdient haben, auch sichtbar gemacht zu werden. Und wenn der Präsident dort nicht mit gutem Beispiel vorangeht, wie soll es denn dann geschehen?
Dr. Theo Zwanziger zu Gast bei HR Info im Gespräch. Am 26. Juni wird erstmals eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Deutschland beginnen. Ende Oktober 2007 bekam der DFB den Ausschlag, das ausrichten zu dürfen, dieses große Event. Die sechste wird es insgesamt sein. War das für Sie als Präsident des DFB, als ein Mann, der den Frauenfußball schon sehr lange unterstützt, auch ein persönlicher Erfolg, die WM nach Deutschland geholt zu haben?
Ich habe mitgewirkt, dass die WM nach Deutschland gekommen ist. Es haben viele einen Beitrag dazu geleistet. Das soll man überhaupt nicht unterschätzen. Da haben die Männer auch einen Beitrag zugeleistet durch ihr großes Erscheinungsbild bei der WM 2006, die internationale Anerkennung, den Respekt und die Sympathie der FIFA-Gremien innerhalb von kurzer Zeit. Es ist ungewöhnlich, zwei solcher Turniere nach Deutschland zu vergeben. Und das war meine allergrößte Freude und damit verbunden natürlich auch die Chance, jetzt nochmal Mädchen- und Frauenfußball einen kleinen Entwicklungsschub zu geben, national und auch international. Und von daher bin ich absolut zufrieden.
Jetzt sind es noch wenige Wochen bis zum Anpfiff des Eröffnungsspiels. Und Fußballfans erinnern sich natürlich an die WM 2006, an das sogenannte Sommermärchen und was da los war hier im Land, in der Republik. Ganz Deutschland stand ja im Zeichen dieses sportlichen Ereignisses damals. Was sind Ihre Erwartungen? Wird die Frauen-WM eine ähnliche Euphorie auslösen? Wären solche Erwartungen übertrieben? Mit was rechnen Sie?
Ich warne immer ein bisschen davor, dieses Sommermärchen 2006 mit 2011 vergleichen zu wollen, weil es einfach ein paar Dinge gibt, die man halt wissen muss und die bei diesen oberflächlichen Betrachtungen natürlich zu kurz kommen. Hinzu kommt, dass die Fansituation im Frauenfußball im Ausland natürlich bei weitem nicht so groß ist, als das im Männerfußball ist. Und deshalb muss man ganz nüchtern sagen, man wird nicht diese unzähligen Besucher und Millionen Besucher bekommen, wie sie damals aus Holland, Frankreich und überall her hier einströmten. Das muss man realistisch sehen. Sportlich, glaube ich, kann die deutsche Mannschaft einen guten Weg gehen. Und wenn das über das Fernsehen vermittelt wird, das ist das einzige große Sportereignis in dieser Zeit, dann weiß man, wie das so ist. Ja, wenn die Mannschaft gut spielt, gut ins Turnier kommt, dann wird das Interesse größer. Und dann kann es auch sein, dass wir, wenn das Wetter mitspielt, auch auf den Straßen und auf den Plätzen wieder ein bisschen Freude auslösen, die Menschen sich dort zusammenfinden. Und dann hat das auch alles so seinen Nachahmungseffekt.
Wir bei HR Info senden aus Anlass der WM ab Ende Mai eine Serie zum Thema Frauenfußball. Die Frauenmannschaft der TSG Neu-Isenburg wird dort die Hauptrolle spielen und Abwehrspielerin Toni Schedewi, die haben wir mal zu ihrem WM-Gefühl befragt.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Ich stelle mir die Frage, wieso das halt nicht so publik gemacht wird in Deutschland, dass jetzt hier die Frauen-WM stattfindet. Bei den Männern hat man das ja gesehen. Ja, bei den Frauen fehlt mir das noch ein bisschen, dass das nächsten Monat schon stattfindet und man merkt eigentlich davon nichts.
Ja, Herr Zwanziger, zu wenig Werbung bisher für die Frauen-WM?
Nein, ich sehe das etwas anders. Man kann auch da wiederum die Vorbereitung der Männer-WM nicht mit dem der Frauen vergleichen. Sie müssen sehen, vor der Männer-WM war noch Bundesliga-Männerspielbetrieb. Das heißt, der Männerfußball war auch vor der WM schon sehr stark in den Schlagzeilen. Und natürlich hat sich jeder mit dem Leistungsvermögen der deutschen Nationalmannschaft damals sehr stark beschäftigt. Und so standen die Zeitungen voll und so wurde auch im Fernsehen berichtet. Denn es war ja, wenn ich mal daran zurückerinnern darf, gar nicht so einvernehmlich in Deutschland, dass Jürgen Klinsmann Erfolg haben würde, darf man ja mal vorsichtig nochmal anmerken. Aber das hat natürlich damals zu einer hohen Streitkultur auch in den Medien geführt und damit auch zu einem entsprechenden öffentlichen Bewusstsein.
Das heißt aber nicht, dass Sie sich jetzt, Rückblick nochmal, Parallele zu 2006, Streit rund um die Frauennationalmannschaft wünschen, damit es ein bisschen mehr Wirbel gibt. Oder bräuchte man vielleicht ein bisschen mehr Wirbel?
Ja, das ist die Frage, die wahrscheinlich nach der WM zu stellen sein wird. Wohin will der Frauenfußball? Das ist eine hochinteressante Frage, auf die ich auch noch keine letzte Antwort weiß. Ich weiß, dass der Frauenfußball sich nicht so entwickeln kann und sollte, wie der Männerfußball sich entwickelt. Also ich denke, darüber ist man einig. Aber wie weit will man gehen? Inwieweit ist auch Zoff und Streit und Trainerentlassungen und was alles dazu kommt im Frauenfußball geeignet, um damit natürlich öffentliche Aufmerksamkeit zu kriegen?
Was würden Sie sich denn wünschen an Entwicklung, wenn Sie sagen, es ist nicht absehbar, man weiß es nicht genau, aber welchen Weg, auch gerade wenn Sie sagen, nicht so wie im Männerprofifußball, aber welche Entwicklung würden Sie sich
wünschen? Ich wünsche mir für die Frauen den Weg der Chancengleichheit und des Respekts. Ich möchte, dass Mädchen Angebote haben, die sie selbstbewusst auswählen dürfen, dass man ihre Rolle nicht in irgendeine Schublade steckt und sagt, Fußball spielen, Mädchen, für dich ist verboten. Das kommt gar nicht in Frage, das gehört sich nicht, das möchte ich zunächst einmal. Dann wünsche ich mir Respekt von der Männergesellschaft, dass sie einfach akzeptieren, und viele tun das heute, dass Mädchen dann, wenn sie gut ausgebildet sind, auch leistungsorientiert Fußball spielen können.
Dr. Theo Zwanziger zu Gast bei HR Info im Gespräch. Herr Zwanziger, als Sie so in den 60er, 70er Jahren selbst erfolgreicher Fußballer waren beim VfL Altenlitz. Ja, ich weiß ja, dass Sie sich selber so als Nachfolger von Günter Netzer gerne gesehen haben, mit der 10 auf dem Rücken. Ja. Was haben Sie damals über die FIFA gewusst?
wenn ich ganz ehrlich sein will, nur, dass es die FIFA war, die uns 1954 den Weltpokal übergeben hat in Bern, weil das ist ja der erste Berührungspunkt, den man mit der FIFA als kleiner Junge gehabt hat. Danach hat es eigentlich, muss ich sagen, wenig Beziehungen zur FIFA gegeben. Ich wusste halt, dass es einen europäischen Verband gibt und einen Weltverband. Sehr viel mehr hat man nicht gewusst davon.
Wenn man sich so mit anderen oder selber so über die FIFA unterhält, kommt sehr schnell auf, oh, die FIFA, die hat ja so ein schlechtes Image. Zu Recht oder zu Unrecht?
Also, dass sie ein gutes Image hat, kann ich nicht behaupten. Das ist nun mal so. Aber ich sage mal, dass das Leben von Spitzenverbänden im Sport und auch in anderen Bereichen, besonders denen, die sehr stark öffentlich sind, das ist selten nur positiv. Das gehört irgendwo auch ein Stück dazu, was aber auch nicht immer gerecht ist. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Das hängt mit unserer WM-Bewerbung zusammen. Aus dieser Zeit heraus, in den letzten 15 Jahren, ist in den deutschen Medien eine sehr viel stärkere Befassung mit der FIFA erfolgt, als das vielleicht in anderen Ländern, insbesondere in anderen Kontinenten der Fall ist.
Zugestanden, dass die Aufmerksamkeit wahrscheinlich hier größer ist als in anderen Ländern. Auf der anderen Seite hat es ja gerade in den letzten Monaten spektakuläre Fälle auch von Korruption gegeben. Das deutet ja doch auch auf deutliche Missstände hin in der FIFA.
Als Verband kannst du in der Situation ja nur das machen, was der FIFA-Präsident dann auch gemacht hat. Man kann sie suspendieren, man kann sie zunächst einmal rausholen und es gibt dann anschließend die berühmten Rechtsverfahren. Aber wir haben auch sehr oft in unserem Land, wenn ich mich in der Politik so umgucke, sehe ich das ja auch jeden Tag, dass sehr schnell ein Verdacht schon als Wahrheit dargestellt wird. Und hinterher, sehen Sie mal die Gottsch Fock, die Dinge ganz anders aussehen. Also deshalb bin ich da etwas zurückhaltend mit der Behauptung, es sei Korruption im Spiel gewesen. Es ist der Verdacht der Korruption da. Und daraus muss man zwei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, die FIFA muss das restlos aufklären. Und das Zweite ist natürlich, man muss gucken, dass man Instrumentarien entwickelt, dass sowas nicht nochmal passieren kann.
Ganz kurz zur Erläuterung, es geht um zwei Funktionäre, die im Zusammenhang der WM-Vergabe im vergangenen Herbst 2022 bereit gewesen sein sollen, Gelder zu nehmen, um für bestimmte Bewerber zu sprechen, nur damit der Zusammenhang klar ist.
Ja.
Herr Zwanziger, jetzt werden Sie bald selbst Mitglied des mächtigen Exekutivkomitees sein. Ende Mai bei dem Kongress in Zürich wird es dann soweit sein. Ist ja sowas wie die FIFA-Regierung. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt dorthin, gehen Sie dort rein?
Also zunächst mal ist das für mich eine, das muss ich jetzt auch mal so sagen, große Ehre. Also ich werde jetzt im Juni 66 Jahre alt und ich hätte nie vor 30 oder 40 Jahren geglaubt, dass ich mal in einem Gremium sitzen dürfte, das also nun tatsächlich für den Weltfußball wichtige Entscheidungen treffen kann. Das muss ich so sehen. Zweitens habe ich auch den notwendigen Respekt vor den Mitgliedern dieses Exekutivkomitees und vielen anderen. Es ist halt eine Organisation, die den Fußball in der gesamten Welt entwickeln will, mit allen Stärken und mit allen Sprechen. Und natürlich triffst du dort auch auf Menschen aus anderen Kulturen, die halt nicht die Entwicklung genommen haben, wie ich sie in meinem Leben. Und das ist natürlich genau das Interessante. Du bist hier nicht in einer Gruppe völlig Gleichgesinnter, mit der gleichen Tradition, mit den gleichen Wertvorstellungen, sondern du triffst eben auch auf Menschen, die unter Umständen aus ihrer Entwicklung, aus ihrer Lebenssituation, aus ihren kulturellen Umständen völlig anders denken über bestimmte Sachverhalte.
Wir haben vorhin schon über das Image, das schlechte Image und aus Ihrer Sicht zu Unrecht schlechte Image der FIFA gesprochen. Wenn Sie jetzt in dieses Exekutivkomitee gehen, gibt es angesichts der Vorfälle, angesichts der Kritik gegenüber der FIFA, der Forderung auch, der Fußballverband muss, was seine Entscheidungen angeht, transparenter werden. Gibt es da Ideen, die Sie mitnehmen, wo Sie sagen, ich will mich da und dafür einsetzen und ich will da die und die Idee einbringen?
Ja, also ich will mal sagen, es wird immer sehr, sehr wichtige Entscheidungen dort zu treffen gelten, wobei die großen Vergaben der Weltmeisterschaften, die haben wir ja jetzt schon getroffen. Also die werden auf mich, wenn ich das richtig sehe, in den nächsten 4 Jahren gar nicht zukommen. Aber deswegen,
zum Glück vielleicht.
Vielleicht zum Glück, ja. Deswegen besteht natürlich genau die Herausforderung für die FIFA, diese Zeit zu nutzen, zu Entscheidungsmechanismen und Verfahren zu kommen, die Glaubwürdigkeit vermitteln. Das ist ja immer der entscheidende Punkt. Glaubwürdigkeit durch Verfahren und durch Personen. Und da ist eins ganz klar, der größte Feind der Korruption ist Transparenz. Das heißt, die Entscheidungswege zu einer Weltmeisterschaftsvergabe müssen klarer werden. Und das Zweite ist, ich denke, das hat sich deutlich gezeigt, eine Doppelvergabe ist äußerst kompliziert. Das heißt also, hier ist im Grunde genommen schon durch diese Entscheidung, weil man ja weiß, die WM 2018 und 2022 geht nicht beide Male nach Spanien, sondern sie geht da und sie geht dorthin. Das heißt, hier ist natürlich involviert in dieses Verfahren, dass es Absprachen geben kann. Nun ist, was Absprachen betrifft, das noch nichts Verwerfliches. Aber wenn du zwei Großereignisse so eng miteinander verbandelst, dann ist natürlich die Gefahr, dass aus der Absprache mehr wird, nämlich auch in der Tat der Versuch, mit unlauteren Mitteln ein Ergebnis zu erreichen, was sachlich nicht verdient wäre. Und das Gleiche gilt natürlich für die gesamten Strukturen, auch das Wirtschaftliche, das Finanzielle muss sichtbar sein. Aber da hat die FIFA, wenn man das mal sorgfältig beobachtet, seit 2006 eigentlich schon einen großen Schritt nach vorne gebracht. Also die Finanzläufe der FIFA sind deutlich transparenter geworden. Wo sind die Einnahmen, wo kommen sie her aus den Weltmeisterschaften, wo gehen sie hin in die Entwicklung des Fußballs in den einzelnen Nationalverbänden? Das ist schon sehr viel deutlicher geworden, als das früher der Fall war.
Am Ende des FIFA-Kongresses in Zürich am 1. Juni wird der FIFA-Präsident gewählt. Der Amtsinhaber Josef Blatter kandidiert ein weiteres Mal für eine Amtszeit. Er hat aber einen Herausforderer, Mohamed bin Hammam. Die UEFA und im Besonderen auch der DFB haben sich für Josef Blatter ausgesprochen. Warum?
Die Vorbereitung der WM 2006, dass das sogenannte Sommermärchen so gelungen ist, das ist auch ein großer Verdienst der FIFA und des Präsidenten. Das gute Verhältnis zwischen Franz Beckenbauer und Sepp Blatter, auch Meyer Vorfelder und Sepp Blatter, hat einen großen Ausschlag gegeben für die Entscheidungen, die dort getroffen werden konnten. Und es kommt hinzu, dass ich ihn auch immer kennengelernt habe als ein Mann, der die kleinen Dinge des Fußballs auch weiterentwickeln will. Er hat sich in der gesamten Welt, wenn Sie heute, ich war jetzt in Nordkorea, ich war in Ruanda, überall finden Sie heute von der FIFA finanzierte kleine Verwaltungsgebäude vor, dass überhaupt der Fußball dort mal eine Heimat hat, Home of Football, wie man das dort nennt. Sehr stark an der Initiative von Blatter. Frauenfußball, das ist alles ohne sein Denken und Handeln, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und deshalb gibt es für uns überhaupt keinen Zweifel. Er ist Ehrenmitglied des DFB. Soll ich jetzt sagen, wir wählen unser Ehrenmitglied nicht? Das kann doch gar nicht sein. Wir kennen Sepp Blatter, wir wissen, wie wir mit ihm arbeiten können. Das ist doch manchmal nicht so ganz einfach, aber besser schwierig, aber immer nach vorne gerichtet, als dass man nicht mehr weiß, wo man steht. Aber ich will gleichermaßen dazu sagen, dass ein Gegenkandidat auch von uns sehr respektvoll behandelt wird. Also wir haben überhaupt keine Frage. Wir haben gerade auch wieder in der Zeit der WM-Bewerbung 2006 eine starke Unterstützung aus Asien gehabt. Das vergessen wir auch nicht. Aber in der jetzigen Situation muss ich offen sagen, wer bei der UEFA sollte jetzt sagen, wir brauchen einen Präsidenten aus Katar, wenn wir einen Präsidenten haben, der das, ja, die Sache versteht. Und ich bin auch sicher, dass er sehr genau liest und sehr genau weiß, dass dort einige Entwicklungen stattgefunden haben, die man ein Stück korrigieren muss. Das wird er auch machen.
Es gibt ja schon auch Vorschläge von beiden Kandidaten, die FIFA ein Stück weit zu reformieren in Richtung mehr Transparenz. Ein Stichwort haben Sie selber schon angesprochen, finanzielle Transparenz. Da will ich Sie noch mal persönlich ganz gern fragen. Im Zusammenhang mit dem Exekutivkomitee gab es in den vergangenen Wochen auch einige Diskussionen um vermeintliche Boni in Millionenhöhe an die Mitglieder, wo auch nicht so richtig klar ist, wer wie viel Geld bekommen hat. Wenn Sie ins Exekutivkomitee gehen, Herr Dr. Zwanziger, würden Sie sich dafür einsetzen, dass diese Bezüge offengelegt werden? Oder anders gefragt, wären Sie bereit zu veröffentlichen, was Sie in diesem Exekutivkomitee für Geld bekommen?
Also die Dinge, was einer für ein Geld bekommt, das, denke ich, sind Entscheidungen, die zunächst einmal von Gremien entschieden werden müssen, an denen man selbst nicht beteiligt ist. Ich halte viel davon. Wir haben hier beim DFB eine Situation, wir sind ein gemeinnütziger Verband. Natürlich haben wir wichtige Personalverträge mit Bundestrainern und anderen. Und wir haben nach unserer Satzung auch die Möglichkeit, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen an Präsidiumsmitglieder, weil sie operatives Geschäft dort ein Stück mitmachen, angemessen und verhältnismäßig. Inhaltlich angemessen und verhältnismäßig. Das erwarte ich auch für UEFA und FIFA. Dort wird die gleiche Verfahrensweise bei der UEFA gewählt und das muss man auch bei der FIFA machen. Nachher etwas zu bewilligen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich kenne diesen Vorgang nicht. Ich weiß also nicht im Detail, was sich dahinter verbirgt. Ich werde mir das, wenn ich Fragen stellen kann, die kann ich erst stellen, wenn ich in diesem Gremium bin, natürlich mal etwas genauer ansehen.
Und veröffentlichen?
ich werde meine Bezüge nie veröffentlichen. Also um das mal ganz klar zu sagen, weil ich überhaupt keinen Sinn darin sehe. Denn wenn man sowas machen will, dann muss ich ganz offen sagen, könnte ich Ihnen viele Stellen in Deutschland nennen. Nämlich auch die, die von Steuerzahlern leben, also zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn die dort mal vorweggehen. Die FIFA, der DFB und die UEFA bekommen keine Steuergelder. Wir haben also keine Verpflichtung der Öffentlichkeit, Gehaltssituationen darzustellen, die, wenn sie auf den Markt gebracht werden, doch nur zu einer Diskussion führen, die keinem etwas nützt. Was wir wollen ist, und das ist unsere eigene Verantwortung, dass die Frage der Angemessenheit und die Frage der Verhältnismäßigkeit nicht nur durch uns allein festgestellt wird. Das würde ich ablehnen. Das alles ist aber nichts etwas, was du angemessen auf dem öffentlichen Markt austragen kannst. Das ist es nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier mit dem, was wir tun, der Gemeinnützigkeit, die unser Verband verpflichtet ist, Rechnung tragen. Das wird geprüft, wird durch das Finanzamt geprüft und damit ist das auch insoweit klar. Und das jetzt in irgendeiner Weise persönlich davor zu brechen, also Sie können gerne beim Finanzamt, ich war beim Finanzamt, habe meine Steuererklärung abgegeben. Also es reicht, ich freue mich darüber, aber ich habe auch mein Leben lang gearbeitet und tue es immer noch.
Vor einem Jahr vor der Männerweltmeisterschaft in Südafrika 2010, Herr Zwanziger, durften wir schon mal hier bei Ihnen zu Gast sein beim DFB. Wir haben uns über die Vorbereitung der Männernationalmannschaft unterhalten und Sie haben damals gesagt, dass Sie im Vorfeld der WM eine Ansprache an die Mannschaft halten werden, wollten den jungen Spielern, die das teilweise ja gar nicht mehr selbst erlebt haben, die WM-Erfolge der deutschen Männernationalmannschaft noch einmal vor Augen führen. Werden Sie zu den Frauen gehen, eine ähnliche Ansprache halten und was werden Sie sagen?
Ja, ich werde dann erinnern an dieses tolle Erlebnis 2007, von dem ich heute noch zehre. Ich sage das immer und das ist ganz ehrlich gemeint. Das ist eine der schönsten Stunden in meinem Leben, generell in meinem Leben gewesen, wenn ich das Private mal ein bisschen und die vier Enkelkinder ein klein bisschen ausschließe. Das werde ich versuchen nochmal, es sind ja einige Spielerinnen dabei, die das miterlebt haben, in Erinnerung zu rufen und also ein Stück auch dieses Teamdenken zu beschwören. Ich hoffe, dass es mir gelingt, das so gut überzubringen, wie es der Bundestrainer gelungen ist, nach dem Titel zur Mannschaft zu sprechen. Das war für mich einer der unglaublichsten Erlebnisse, die ich je gehabt habe, dass es möglich ist, nachdem man den Titel gewonnen hat und alles schon oben steht und auf die Feierei wartet, eine Mannschaft noch mal fast eine halbe Stunde zusammenzubringen, Ruhe zu schaffen und jedem Einzelnen, der dort anwesend war, die gesamte Betreuergruppe, Trainerstab, jede Spielerin, ganz konzentriert noch einmal mit etwas mit auf den Weg zu geben. Und auch daran werde ich sicherlich noch mal erinnern und ich hoffe, dass es der Sylvia Knight möglich sein wird, dann nach dem Endspiel hier in Frankfurt ähnliche Worte doch einmal finden zu können.
Sagt Dr. Theo Zwanziger im Gespräch mit HR Info Fußballreporterin Martina Knief und HR Info Redakteur Oliver Günther.